Aber es gibt einen Satz und den merke dir. Was du nicht willst und das man dir tut und das füge auch keinem anderen zu.
Schuld, Strafe, Recht. Ein Podcast des Fritz Bauer Forums. Rechtsanwalt Thomas Galli und seine Gäste im Gespräch über Strafe und Gefängnis.
Ja, und heute im Gespräch mit Nina Zoletzi. Nina, ganz herzlich willkommen.
Danke, Thomas, für die Einladung.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Nina, du hast einen ganz spannenden und vielfältigen persönlichen und fachlichen Hintergrund. Vielleicht kannst du da einführend ein bisschen was dazu sagen. Also ich habe gelesen, du hast Psychologie, Politikwissenschaft, Soziologie studiert und dann als Familientherapeutin warst du tätig mit dem Schwerpunkt auf Kindheitstrauma. Und das ist, glaube ich, auch so dein großes Thema. Traumata und ihre Heilung sozusagen. Und in diesem Kontext engagierst du dich heute unter anderem eben auch für Umgang mit Straffälligen und auch Prävention von Straffälligkeit. Ja, vielleicht kannst du mal erzählen, wie kam es dazu?
Ja, danke, Thomas. Ja, genauso wie du sagst, dass ich es ursprünglich studiert habe, war als Kindertraumatherapeutin tatsächlich ausgebildet und bin zugegebenermaßen als jung 20-Jährige schnell auf die Erkenntnis gekommen, dass ich nicht sehr gut in dem Job war, weil ich das große Bedürfnis hatte, die Kinder, die ich in der Praxis hatte, zu adoptieren. Und das war nicht besonders sinnvoll. Und habe den Beruf verlassen, habe dann eine Firma gegründet, die ich großgezogen habe und über 30 Jahre in der freien Wirtschaft verbracht. Während ich die ganze Zeit nicht losgelassen werden konnte von das Thema Kindheitstrauma. Und irgendwann vor 6 oder 7 Jahren habe ich das erste Mal meine Begegnung mit Gefängnissen und Gefängnissysteme das erste Mal bewusst gehabt, per Zufall, während ich in Irland war und die irische Gefängnisse, da alte IRA-Gefängnis als Tourist besucht habe. Und ich stand in diesem Gefängnis und wurde mir plötzlich klar, während ich noch damals Geschäftsführerin war von einem Unternehmen, oh wow, die Kinder, die ich damals verlassen habe, die sitzen alle im Knast. Und so kam meine Beschäftigung mit Gefängnissen zustande. Und in der Nebentätigkeit, also bis heute ist es für mich eine ehrenamtliche Arbeit, beschäftige ich mich jetzt sehr verstärkt mit der Aufklärung von Kindheitstrauma und wie es in die Kriminalität führen kann. Und finde diese Anliegen unfassbar wichtig. Und ich nehme an, wir werden mal etwas tiefer einsteigen über wie und wo später, aber das so zu Hintergrund, so kam das.
Wir werden auf jeden Fall tiefer einsteigen, weil es ein unglaublich wichtiges Thema ist und auch aus meiner Erfahrung eine Kernproblematik, wo man ansetzen muss. Und wenn man eben mit Straffälligen viel zu tun hat, glaube ich, wird jede und jeder bestätigen können, dann trifft man sehr häufig oder weit überwiegend oder vielleicht auch fast immer auf Menschen, die in ihrer Kindheit und Jugend selber ja ein Trauma in welcher Form auch immer erlitten haben. Aber vielleicht nochmal zu dir und deiner Tätigkeit. Du sagst, du engagierst dich ehrenamtlich. Bist du dann in irgendeinen Verband oder Verein eingebunden oder in welchem formalen Rahmen findet das statt?
Okay, wunderbar. Ja, ich habe tatsächlich in 2020 Compassion Prison Project kennengelernt. Ich hoffe, wir schaffen das, Thomas, den Link zu Step Inside the Circle als Film in den Shownotes von dieser Podcast zu setzen, damit wir einen Eindruck davon bekommen können. Compassion Prison Project ist eine freiwilligen Organisation, so ein Verein, der seinen Hauptsitz in Kalifornien hat. Gegründet von einer Frau namens Fritzi Horstmann, also ursprünglich bestimmt Deutsche, aber heute in Amerika ansässig und kann kein Wort Deutsch. Gegründet, sie ist selber eine Grammy-Filmmacherin gewesen, eigentlich zu dem Zeitpunkt, wie viele in L.A., sie ist und hat eine Organisation gegründet, die mich sofort beeindruckt hat, als ich diesen Film, den besagten Film, den Link Step Inside the Circle gesehen habe. Und ich bin, seit ich diesen Film gesehen habe und damals waren wir nur 15, 20 Leute im Verein, mich bei ihr gemeldet habe, Teil der Organisation und bringe ihre Arbeit nach Deutschland. Also sie haben eine relativ große Gruppe, die sind über 2000 Freiwilligen mittlerweile weltweit und in Deutschland sind wir eine Handvoll so von 20 Freiwilligen, die sich in ihrer Freizeit tatsächlich für eine menschlichere und aufgeklärtere Gesellschaft einsetzen und diese Arbeit, die Fritzi macht, nach Deutschland bringen. Ich könnte ein bisschen mehr erklären, wie das zustande gekommen ist bei ihr, weil ich glaube, die Geschichte ist sehr hilfreich, um zu verstehen, wie die Arbeit entstand und was wir heute eigentlich machen. Machen wir das so?
Ja, gerne.
Okay. Als Filmmacherin ist sie in einem amerikanischen Gefängnis gewesen, um einen Film zu drehen. Und kurz davor hatte sie ein Buch gelesen, The Body Keeps the Score, von Bessel van der Kolk. Das ist ein 17 Mal auf der New York Bestsellerlist Fachbuch über Kindheitstrauma. Die gibt es in zwei verschiedenen Versionen in Deutschland mit unterschiedlichen Namen. Auch das werde ich nachher in den Shownotes mal schicken, damit Leute das finden können. Tatsache ist, dass es darum geht, wie körperliche Erkrankung entsteht von unbehandelten Kindheitstrauma. Sie stand in diesem Gefängnis vor den ganzen Insassen und hatte gerade dieses Buch zufälligerweise gelesen und dann merkte sie auf einmal, wie verrückt es ist, weil die Menschen, die vor ihr standen, gar nicht so anders sind oder waren als sie. Ihre Geschichten waren nicht so anders. Sie hatte ständige Wutanfälle, sie hatte mehrfache überwundene Drogensucht hinter sich, ein super impulsives Verhalten, sie war erfolgreiche Filmmacherin, aber sie merkte, diese Menschen, diese Männer in diesem Fall, die vor ihr standen, hatten so ähnliche Lebensgeschichten wie sie. Und boom, so wie für sie eine Erleuchtung, wurde ihr klar, ach du, ich glaube, ich habe einen anderen Bedürfnis in Zukunft und nicht nur Filme zu machen, sondern ich will ab jetzt zusehen, dass alle erkennen, was ich gerade sehe, dass diese Menschen verletzte Menschen sind, die andere Menschen verletzt haben. Bis dahin dachte sie nur, sie hat ein Wutproblem, dass sie selber kaputt ist, dass ihre Wutanfälle einfach Teil ihrer Persönlichkeitsstrukturen waren. Man hat nie verstanden, dass sie Symptomen sind von irgendwas, was sie vorher einfach nicht gesehen hat und erkennen konnte. Und wie sehr diese Erkenntnis alleine sie befreit hat, in eine Selbstwirkung und in eine Macht zu kommen, an sich zu arbeiten, ohne große Therapie, hatte sie tausendfach vorher. Und auf diesen Punkt ist sie in der Vergangenheit nicht gekommen. Und so entstand eine Organisation, die heute Compassion Prison Project heißt, die dann eine große Geschichte in ihrer Entwicklung hat. Heute sind wir wirklich weltweit, finde ich, ziemlich berühmt, hat auch mit ihrem Filmmachen zu tun. Fritzi kann unfassbar, ihr Talent ist, Geschichten zu erzählen. Also nicht nur selber das, was sie erlebt, zu erleben, sondern auch das auch auf eine Art und Weise zugänglich zu machen, das andere Menschen auch erreichen kann. Und das ist, wie wir alle wissen, in der freien Wirtschaft, wo ich sonst irgendwie heute als Trainerin arbeite, das ist die große Kunst. Nicht nur selber eine Erfahrung zu haben, in einer Art und Weise, die anderen Menschen Zugang verschafft. Und sie hat durch diese Arbeit, die sie angefangen hat, Traumaaufklärung in Gefängnissen vor Ort, im Kleinstil, in 2019, 20, haben wir relativ dilettantisch mit einfachen Mitteln angefangen, in amerikanischen Gefängnissen, große Gruppen von Menschen zusammenzubringen. In den USA, wie du ganz sicher weißt, gibt es ganz große Gefängnisse und die Traumaarbeit ist ganz anders als in Deutschland möglich in Gruppen von 100 und 150 Leute auf einmal. Also es ist ein großen Stil, das sieht man auch in dem Film Step Inside the Circle sehr gut, hat sie angefangen, Leute zusammenzubringen und wir fingen mit ganz einfachen Mitteln einfach denen zu erklären, das, was in dem Buch drin war. Wow, du bist eigentlich traumatisiert und das, was du, deine Schlaflosigkeit, deine Aggression sind auch Symptome und wenn du das siehst, was macht das mit dir und kriegst das hin, wieder zu regulieren, wenn es hochkommt? Allein das war schon extremely powerful. Die Filme, die sie aber erstellt hat, haben sehr schnell angefangen, eine große öffentliche, im Endeffekt so ein Lauffeuer im Internet zu starten. Und daraus entstanden eine Aufmerksamkeit, in so einem Stil, dass die großen Stars der Traumewelt, also die großen Therapeuten, die weltweit besten, bekanntesten Trauma-Experten, Fritzi und ihre Arbeit gesehen haben. Und das ist der Punkt, wo alles komplett anders wurde. Auf einmal fingen Leute an, also das würden, ich weiß nicht, ob die Zuhörer diese Podcast sowas lesen oder hören, aber Menschen wie Gabor Mate, das ist quasi der, so Mick Jagger, unsere Traumawelt. Jeder, der sich jemals mit Trauma auseinandergesetzt hat, landet irgendwann bei dieser unglaublich faszinierenden ungarisch-kanadischen Therapeut, fing an, uns ihre Unterstützung anzubieten. Und das bedeutete, dass heute Fritzi mittlerweile nicht nur die Trauma-Aufklärungsworkshops selber konzipiert und durchführt, sondern wir haben mittlerweile 16 Schulungsfilme mit all den großen Unterstützer, wie gesagt, Experten dieser Welt in der Traumewelt, selber vor der Kamera stehen, inklusive Bessel van der Kolk, die das Buch geschrieben hat, die sie so diese Erleuchtung geschenkt hat, für Gefangene aufbereitete Filme, wo sie direkt angesprochen werden in ihrem Zustand, in ihrer jetzigen Lebenslage. Dazu haben wir Bücher geschrieben, Arbeitsbücher, wo die Gefangene, nachdem sie die Filme gucken, auch ihre eigenen Arbeitsbücher in ihrer Zelle, in ihrer Freizeit durcharbeiten können, wo sie schreiben, wo sie Ideen sammeln, wo sie Erkenntnisse aufschreiben und immer wieder Inhalte bekommen. Und damit entstand so eine Art Curriculum, der Gold wert ist. Das Ding ist wirklich Diamanten für einen Gefangenen. Es ist für jeder Mensch, der sich mit Trauma beschäftigt, weil im Endeffekt, ich sehe Trauma in Unternehmen, vor allem in der höheren Geschäftsführungsebene von vielen Unternehmen, wo ich heute als Führungskrafttrainer bin, sehr häufig auftauchen. Und sie können genauso von diesen Filmen und Büchern profitieren, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber logischerweise ist das in diesem Fall für den Gefangenen angesprochen und in ihre Sprache, in ihre Lebenssituation auch erklärt von diesen Superstars der Trauma. Und diese Filme haben wir jetzt angefangen, nicht nur die Traumaschulung zu machen, sondern diese Traumaschulung begleitet von so diesem Zusammenkommen, das ist wichtig, in Gemeinschaft wird Trauma geheilt. Trauma ist nicht eine Sache, die man alleine heilen kann. Das heißt, man braucht Gruppenarbeit. Und die sitzen dann, nachdem sie einen Workshop mit uns gemacht haben, mit diesen 16 Filmen und dürfen gemeinsam sich vom Fernsehen setzen, gemeinsam die Filme angucken, gemeinsam ihre Arbeitsbücher durcharbeiten. Und das Feedback ist unglaublich. Unglaublich. Das ist überwältigend, wie viel Kraft, wie viel eigenständig an sich selbst arbeiten können, entsteht durch diese Aufklärungsarbeit und wie sehr die Leben von diesen Gefangenen sich verändert haben. Und das Feedback sieht man überall, wo man CPP findet, in großen Mengen. Und das ist die Arbeit, die wir auch jetzt nach Deutschland bringen wollen. Dafür brauchen wir aber einen mutigen Gefängnisleiter. Okay.
Ja, genau, da kommen wir vielleicht noch drauf, wie sich das in Deutschland noch stärker etablieren kann. Also dieser Film, den du genannt hast, Step Inside the Circle, wirklich hundertprozentige Empfehlung, unbedingt anschauen, ist so bewegend und bringt, glaube ich, auch so klar, bildlich auch zum Ausdruck, finde ich, um was es geht. Also du kannst es besser beschreiben, aber es ist in einem kalifornischen Hochsicherheitsgefängnis gedreht mit Vielzahl, vielleicht Hunderte oder 100 Gefangene vielleicht, die in einem großen Kreis stehen, und dann kommen eben so Fragen wie, bist du in der Kindheit, bist du geschlagen worden, hast du dich nicht geliebt gefühlt oder all diese Dinge, und immer wenn man das mit Ja beantworten kann, tritt man eben einen Schritt weiter nach vorne, und fast alle treten nach vorne und nähern sich immer weiter an. Wirklich unglaublich bewegend, und dann auch danach so die Bilder dann aus den Gruppengesprächen, wie du es auch schon angedeutet hast. Ja, vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr erklären, auch zu dem Film oder zu dem Circle auch, oder was so die Idee dahinter ist.
Ja, gerne. Die Idee basiert tatsächlich auf, dieser Kreis basiert tatsächlich auf die große Forschungsarbeit von zwei Ärzten in den 90er Jahren in der größte epidemiologische Studie aller Zeit. 17.000 Menschen wurden in dieser Studie aufgenommen. Es ist ein medizinisches Studium, der finanziert worden ist durch einer der großen amerikanischen Krankenversicherer. Und zwar, es heißt The ACEs Study, A-C-E, auf Englisch steht für Adverse Childhood Experiences. Was passiert ist, ist zwei Ärzte, die ein Fettleibklinik geführt haben, weil Übergewichtigkeit einfach große somatische Krankheiten, vor allem in Amerika, im großen Stil als Ursprung liegt. Und die fingen an, ein Abnehmklinik zu führen und merkten, dass die ein paar von den Menschen, die ihre Zielgewicht eigentlich erreicht haben oder fast erreicht haben, kurz vor Ende ihre Programm abgebrochen haben. Und diese Ärzte waren somatische Ärzte, also die hatten nichts mit Psychologie zu tun. Und fing an, ihre Leute, die abgebrochen haben und wieder angefangen haben zuzunehmen, zu interviewen und sagen, was ist bei dir los? Und merkten, dass immer wieder ähnliche Themen vorkamen, also immer wieder ähnliche Antworten vorkamen. Und daraus entstand der ACEs-Test. Die haben im Endeffekt 10 verschiedene Fragen konzipiert und wollten rückwirkend sehen bei den ganzen Menschen, die in ihrer Klinik waren, aber dann, weil die Krankenversicherer so groß war, auch rückwirkend in ihre Krankenakten konnten sie gucken. Also ich denke, DSGVO, technisch wäre das heute eine schwierige Frage. Aber Tatsache ist, die haben rückwirkend geguckt, welche Leute haben zu diesen Fragen Ja gesagt und wie sah ihre Krankheitsakte aus? Wie viele hatten Diabetes, wie viele hatten Krebs mal gehabt, wie viele hatten Autoimmunkrankheiten gehabt, etc., etc., etc. Und merkten, dass zwischen diese 10 Fragen und zwischen somatische Akten, Krankheitsakten dieser Menschen eine krasse, direkte, lineare Verbindung entstand. Also die Fragen waren natürlich das, was du erwähnt hast, diese häusliche Gewalt, haben sie tatsächlich, wurden sie vergewaltigt, wurden sie, haben sie irgendeine Form von klassischer, so wie wir in der Vergangenheit Trauma verstanden haben, traumatisches Erlebnis gehabt. Aber da drin stehen auch Fragen, die man Fritzi im Step Inside the Circle Fragen stellen hört. Hattest du das Gefühl in den 18 Jahren deiner Kindheit, dass du nicht geliebt wurdest? Diese Fragen entstanden durch das Interviewen ihrer Menschen in der Klinik. Also die hatten da keinen, die haben nur viele Sachen regelmäßig gehört und aus dieser Wiederholung Fragen konzipiert. Und dieses nicht gesehen werden, nicht das Gefühl haben, dass man geliebt wurde, als Trauma zu verstehen, war zu dem Zeitpunkt neu. Dazu stand auch die Frage, bist du aufgewachsen mit einem Drogen- oder alkoholsüchtigen Familienmitglied, falls so viele das hatten. Also es entsteht heute in unserem Verständnis, dass es schlimmer ist, mit einem alkoholabhängigen Vater aufzuwachsen, auch wenn er nicht besonders gewalttätig ist. Aber es ist schlimmer, mit einem suchtabhängigen Menschen aufzuwachsen, als regelmäßig um 3 Uhr nachmittags zum Beispiel geschlagen zu werden. Weil die Berechenbarkeit des Geschlagenwerdens kriegt unser Hirn als in seiner Entwicklungszeit viel besser verarbeitet, als die Unsicherheit, ständig potenziell mit einem anderen Mensch konfrontiert zu werden in seinem Zuhause. Also die Tatsache, dass ein Mensch überhaupt Drogensucht oder ein Alkoholsucht ausübt im eigenen Haus, ist für die neuronalische Entwicklung eines Kinderhirns absolut dramatisch. Also es muss keine Gewalt tatsächlich entstanden haben, damit das als Kindheitstrauma qualifiziert wird. Und noch eine Frage, bist du aufgewachsen in einem Haushalt, wo deine Eltern geschieden waren? Das gilt für uns fast allen. Das ist über 50% unserer Gesellschaft. So. Und je nachdem, wie oft man Ja zu diesen Fragen gesagt hat, hat man einen ACE-Score sozusagen. Eine Zahl von 1 bis 10. Und es stellte sich raus, dass wenn man 7-mal Ja gesagt hat, sind deine Eltern geschieden oder hast du das Gefühl, dass du nicht gesehen worden bist, auch natürlich Gewalt erlebt, etc., ist die Wahrscheinlichkeit, dass du im Gefängnis landest, 5-mal so hoch. Bumm. Weil, dass du selber Sucht entwickelst, x-mal so hoch. Dass du dann, interessanterweise, dass du Krebs entwickelst oder eine Autoimmuninsuffizienz entwickelst, ebenso, dass du Diabetes kriegst, dass du so viele somatische Krankheiten, wofür mein Mann ist Arzt und er hat so häufig Menschen vor sich sitzen, die natürlich durch meine Arbeit ist die Aufklärung bei ihm anders, dann stellt er heute diese Fragen, wenn er jemand vor sich sitzen hat, der eine Autoimmuneffizienz hat. Das ist bis heute nicht, das ist in die 90er Jahre, 17.000 Menschen wurden erforscht. Es gibt eine lineare, nachvollziehbare Verbindung zwischen die Art und Weise, die Anzahl an Zahlen, die du malen, die du ja sagst in dieser ACE-Test. Und trotzdem, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Thomas, aber ich kriege keine ACE-Test vorgelegt, wenn ich zum Arzt gehe, weil ich gerade ein Problem mit meinem Blutzucker habe. Und eigentlich gehört sich dahin. Mhm. So. Und diese Fragestellung ist unsere Basis. Was dein ACE-Score ist, Fritzi hat festgestellt, ach du, sie hat ein ACE-Score von 9 von 10. Mhm. Damit ist sie eigentlich prädestiniert für irgendeine dumme Entscheidung, die sie irgendwann im Knast bringt. Aber sie hat das große Glück, weiblich und weiß zu sein und was für sie in Amerika geholfen hat, das nicht zu tun.
Ja, ja, sie geht ja offen damit um, spricht ja in dem Film auch an. Ich glaube, dass sie auch sogar sexuell missbraucht worden ist und solche Dinge, also Ähnliches erlebt hat, was viele von denen erlebt haben, die dann im Gefängnis sind und vor dem eigenen Trauma ausgehend jetzt sich dafür einsetzt, auch bei anderen Menschen das Trauma zu heilen oder jedenfalls bestmöglich zu heilen, ja. Und du hast gesagt, wenn man da einen bestimmten Score hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass man straffällig wird oder im Gefängnis landet. Also kann man umgekehrt auch sagen, Kindheitstrauma haben ja sehr viele Menschen oder sagst du auch in höheren Kreisen der Wirtschaft und so weiter. Aber dass Inhaftierte deutlich stärker im Vergleich zum Durchschnitt der Gesamtbevölkerung an so einem Trauma leiden. Kann man das sagen?
Genau. Ja, und die Frage ist, was tun? Ne? Wie gehen wir dann damit um? Und mein Festglaube ist, erstmal verstehen, diese Mechanismen verstehen, ist unglaublich mächtig. Das erleben wir auch in den Gefängnissen, wo wir das jetzt machen. Einfach dieses Aha-Moment, diesen Moment der Erkenntnis, ach du, so der Grund, warum ich nicht schlafen kann, ist, und der Grund, warum ich immer sofort schlagen will, und der Grund, warum ich immer wieder das Gefühl, immer wieder Bilder im Kopf habe, die mich so plagen, es ist nicht, weil ich verrückt bin, sondern ich fange an, einfach durchs Erkennen, eine Art Neugierde, sich seine eigenen Gedanken und Handlungen gegenüber mit Abstand zu gewinnen, durch diese Erkenntnis. Aber dann kommt die Frage, was machen wir danach? Weil wir wissen alle, entweder definitiv nicht in die amerikanischen Gefängnisse, aber jetzt mal einfach mal zurückkommen zu deutschen Gefängnissen. Sofort, wenn man das Wort Trauma hört, denkt man, oh wow, 1000 Jahre Therapie, unfassbar viel Geld. Nicht so wirksam, weil wir alles so Erfahrungen hatten und das war nicht so ganz das, was ich gedacht habe. Und gerade in Deutschland habe ich immer wieder das Gefühl, wir haben eine unglaubliche Fähigkeit. Also ich bin halb Italienerin, halb Portugiesin, in Mosambik geboren, in Südafrika großgewachsen übrigens. My German is learned. Aber ich lebe seit 28 Jahren hier und arbeite hier, bezahle meine Steuer hier, bin auch sehr glücklich hier. Aber ich bin sehr unglücklich über die Art und Weise, wie Deutsche die Fähigkeit haben, alles so unfassbar kompliziert zu sehen. Und das für völlig unmöglich zu halten, sich so in eine Stockstarre zu versetzen vor lauter Kompliziertheit, dass sie gar nicht in Bewegung kommen können, dass sie einfach ihre Courage verlieren, ist mein Empfinden. Mhm. Und gerade bei das Thema Trauma, sobald man das Wort Trauma benutzt, denken alle, teuer, schwierig, viel zu viel, kriegen wir nicht hin. Und das ist aber nicht wahr. Es ist wirklich nicht wahr, weil da ist eine sehr simple, wir kriegen das Problem nicht komplett gelöst, aber wir kriegen 80% des Problems gelöst mit sehr, sehr einfachen Mitteln. Es braucht Courage, weil die Reaktion, die ausgelöst wird durch Kindheitstrauma, eigentlich neurologisch total simpel ist. Und da versuche ich mal gar nicht so einfach und schnell, aber ich versuche das jetzt im Schnell zu erklären. Der getriggerten Zustand eines Hirns, der viel schneller passiert, wenn man kindheitstraumatisiert worden ist, aber uns allen passiert. Also der getriggerte Zustand, die einem bringt zu fight and threat, wird das auf Englisch genannt, so der Mechanismus, der einen schützt vor Gefahr. wird gesteuert in erster Linie durch einen Teil deines Hirns namens dein Amygdala. Wenn der Amygdala getriggert ist, schüttet er eine große Menge an Adrenalin und Cortisol aus. Und der Sinn und Zweck dieser Ausschüttung ist, einen stark und schnell zu machen. Also im Endeffekt geht es darum, dass man unter lebensbedrohlichen Situationen zum richtigen Zeitpunkt, man steht auf der Straße, da kommt ein Auto von rechts, man hört das und man springt rechtzeitig aus dem Weg. Dafür ist diese Aktivierung des Amygdalas da. Und es ist klar, dass wenn man unter Bedrohung ist, dass es wichtig ist, dass all Blut aus dem gesamten System in den Beinen und den Händen geht, damit man stark und schnell ist. So. Das geht auf Kosten von anderen Teilen des Körpers, weil logischerweise, wenn man aus dem Weg vom Auto springt, braucht man nicht gerade Gedichte zitieren zu können oder Probleme, komplexe Probleme zu lösen oder Empathie zu zeigen. All diese Fähigkeiten, Empathie zeigen, Probleme lösen, kreativ sein, kooperieren können, die werden gesteuert von einem Teil des Hirns, präfrontalen Kortex heißt das, der Teil des Hirns, der uns am menschlichsten macht, also so wie wir unsere Menschlichkeit wirklich verstehen. Und der wird offline geschaltet, wenn der Amygdala online ist. Also es ist quasi eine Entweder-Oder-Schaltung. Jetzt sehr, sehr simplifiziert jetzt dargestellt. Also entweder ist man kognitiv fähig, empathisch, problemlösend, kreativ, oder man ist schnell und stark. So, so einfach ist das. Diese Schaltung, die läuft über die Sinne. Also man riecht irgendwas. Perfum von irgendeinem Mensch, die einem an irgendwas erinnert. Ganz unbewusst. Man steigt im Fahrstuhl und da ist der Geruch. Und bumm, Amygdala an, wenn das wirklich eine schlimme Erinnerung ist. Das nimmt man gar nicht wahr. Man ist plötzlich offline. Man ist plötzlich schnell und stark, aber bedumm. Okay? Wie gesagt, diese Erklärung ist super übersimplifiziert, aber es stellt es dar. Man riecht was. Man sieht irgendwas. Man hört irgendwas, man spürt irgendwas an der Haut. Und also über die Sinne wird das angeschaltet, über die Sinne kann das aber wieder ausgeschaltet werden. Und jetzt wird es wirklich spannend. Wenn, wir wissen das als kleine Kinder, selbst Kuscheltier, was man greift, warum tut man das? Weil es weich ist. Man fasst was Weiches an. Wenn ein eskalierten, getriggerten Amygdala eine Chance hat, was Weiches anzufassen, was Angenehmes zu riechen, was Schönes zu sehen, was Beruhigendes zu hören, kann es wieder ausschalten und kann der denkende Hirn wieder angeschaltet werden. So, wir haben ein unfassbar positives Beispiel in Colorado erlebt, unter Rick Ramish, damals der Head of Corrections, wo wir in ein Gefängnis diese Schulung gemacht haben, damit man diesen Mechanismus des An- und Ausschalten des Prefrontal Cortex erklärt haben. Wir haben das mit Gefängniswarten gemacht, wir haben das mit Gefangenen gemacht. Und du weißt das, Thomas, im Gefängnis ist alles laut, es riecht alles nach Urin, potenziell, oder Reinigungsmittel. In Deutschland ist es besser, aber es ist auch triggernd. Die Sinne sind immer wieder potenziell im getriggerten Zustand. Und in diesem Gefängnis in Colorado haben wir die Schulung gemacht. Das heißt, alle waren plötzlich so, ach du, okay, wenn ich so ein lauten Metall-auf-Metall-Geräusch höre, was passiert in meinem Körper? Ich merke das jetzt zum ersten Mal, das erste Mal alles bei mir, also mein Hals trocken wird, meine Hände fangen an zu kribbeln und ich merke, es geht los, dass ich wieder dumm werde, also dass ich wieder mein präfrontalen Kortex offline geht, weil ich gerade im getriggerten Zustand Cortisol ausschütte. Also dieses Erkennen ist schon mal wow. Aber dann steht man und sagt, was macht man jetzt? Weil ich brauche wieder, was meine Sinne beruhigen kann. Also ich brauche was Weiches anzufassen, ich brauche was Schönes zu hören, ich brauche was irgendwas Tolles zu riechen. Im Gefängnis? Wie? Fehlanzeige. Die Gefängniswarten haben gedacht, wir haben auf einmal einen ganzen Trakt frei gehabt. Das passiert in Gefängnissen nie, vor allem nicht in Amerika, weil sie gerade die Einzelhaft abgeschafft haben, was in sich auch eine super geile Geschichte war. Und plötzlich hatten sie Zimmer. Und die Gefängniswarten haben gesagt, wir haben kein Geld. Das ist das Problem auch in Deutschland. Kein Geld, keine Zustimmung aus der Bevölkerung, wir haben jetzt Wissen, wir haben Erkenntnis, wir wissen, wie diese Mechanismen funktionieren. Was können wir tun? Die haben einen Aufruf in der allgemeinen Bevölkerung gestartet und haben gesagt, wir brauchen weicher Teppichböden. Wir brauchen Tapete mit Pflanzenbilder. Wir brauchen MP3-Player, damals war es, wo wir tolle, weiche, schöne Musik spielen können. Wir brauchen Malbücher und Malstifte. Wir brauchen Decken. So. Und die haben in einer Hauruck-Aktion in einem Wochenende diese Gefängnistrakt mit den gespendeten Mitteln aus der Bevölkerung fertig gemacht und haben damit Deeskalationszimmer gebaut. Weiche Teppichböden, Kuschelräume mit Kuscheltiere. So, dann haben sie die Bevölkerung, die Gefängnisse gesagt, ihr wisst jetzt Bescheid. Wenn ihr wieder offline geht, wenn ihr wieder dumm werden wollt, wenn ihr wieder zuschlagen wollt, wenn ihr wieder zustechen wollt, ihr rennt in dieser Trakt rein, ihr schließt euch selber ein und wir schließen euch ein. Ihr könnt entscheiden, solange wie ihr braucht, bis ihr wieder online seid, bis ihr wieder denken könnt. Die haben über Nacht 80% des Gewalts auf diesem einen Gefängnishof einfach gestoppt. Durch Kuscheldecken, Thomas, und Teppiche und Tapete. Das Problem ist nicht gelöst und natürlich brauchen wir noch Therapeuten. Aber wenn wir verstehen, wie einfach es sein kann, kann man nicht anders als handeln.
Hm. Macht absolut Sinn. Und wie du es auch andeutest, ihr arbeitet ja auch mit dem Gefängnispersonal. Und ich glaube auch da eben, auch wenn ich an mich selber denke, im Umgang mit Straffälligen teilweise, die natürlich sofort durch irgendwas möglicherweise getriggert sind und dann impulsiv reagieren, vielleicht aggressiv sich verhalten, unfreundlich sich verhalten, bedrohlich sich verhalten und man kommt dann selber sofort in eine aggressive Stimmung und dann eskaliert das Ganze. Wenn man aber das Wissen auch im Hintergrund hat, dass du und dass ihr vermittelt, dann kann man natürlich auch den anderen vielleicht ein Stück weit anders einordnen und sagen, okay, er ist jetzt vielleicht getriggert worden durch irgendwas, was kann ich jetzt tun, um das zu deeskalieren? Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, oder? Dass ihr eben nicht nur mit Straffälligen arbeitet, sondern auch mit dem Personal.
Abzwingendermaßen. Das ganze System muss deeskalieren können. Und wenn beide Seiten Klarheit haben über diese Mechanismen, dann können plötzlich sehen beide Seiten, können nicht das nicht mehr sehen. Und das schafft Abstand. Das Wissen schafft Abstand in der Situation. Mhm. Diese Aktion und Reaktion, die sehr, super schnell explodieren kann, wird automatisch durch Wissen von beiden Seiten durchbrochen, weil auf einmal steht man da und sagt, jetzt sehe ich das. Es war gestern und vorgestern da, aber gestern und vorgestern habe ich diese Mechanismen so in der Form nicht verstanden. Und ich glaube, da ist ziemlich, ab und zu mal gibt es Deeskalation oder Anti-Aggressionsschulung im Rahmen von Gefängnis, vor allem für die Gefängniswartenseite. Aber es fehlt für die Gefangene und viel von dieser Deeskalationsarbeit hat zu wenig Fokus auf das Verständnis der Mechanismen von Kindheitstrauma. Es ist kein zentraler Punkt und das ist eigentlich der Basis. Von da kommt es alles. Und wenn wir immer dran vorbeiarbeiten und versuchen, durch irgendwelche Mittel die Reaktion durch so gegenwirkende andere Aktionen nur zu handeln, durch Atmen, durch schöne Sprache, durch alles andere, aber nicht die Mechanismen unten drunter verstehen, ist das eine Symptombehandlung, die einfach an das ursprüngliche, der ursprüngliche Grund dafür einfach vorbeiarbeitet. Und wir merken immer wieder, dass es nur sehr kurzfristig ist. Also es braucht Bildung im Endeffekt. Und diese Bildung auf eine Art und Weise erreichbar zu machen, auch für Gefangene, da sitzen wir mit dieser Schätze an Filmen, die genau das vermitteln und wir kriegen aber kein Gefängnis in Deutschland, der bereit ist, uns einfach mit dieser Filme in die Arbeit zu gehen. Und das frustriert ungeheuer.
Ja, genau. Also das deutsche Gefängnissystem oder Justizsystem scheint da noch nicht sehr, sehr offen und aufgeschlossen zu sein. Aber vielleicht kannst du erstmal beschreiben, was denn so euer Angebot ist oder in welchem Rahmen fände das statt? Was wäre so der zeitliche Aufwand oder wie könntet ihr mit Inhaftierten oder mit Gefängnissen arbeiten in Deutschland?
Also unser Angebot sieht so aus, in Amerika werden die Filme ohne Aufsicht von CPP-Mitarbeiter oder Freiwilligen gezeigt. Das finden wir in Deutschland im deutschen Rahmen nicht passend, sondern unser Angebot, unsere Vorstellung jetzt ist, dass wir mit Volunteers von uns Und die deutsche Version, das ist das Fantastische an die Entwicklung im letzten Jahr, ist, wir haben durch KI die Möglichkeit bekommen, die Filme in Tonspur ins Deutsche zu bringen. Wie du weißt, Thomas, sind die Gefängnisse in Deutschland logischerweise erstmal deutsch, aber die Gefangenen sind teilweise selber nicht Deutsche. Also in großen Zahl, also die Mehrheit sogar, sind nicht native Deutschsprecher. Das heißt, wir müssen zumindest mal anfangen mit Filme auf Deutsch. Natürlich freiwillige Teilnahme vom Gefangenen. Also es soll jeder nur kommen, der Interesse hat, an sich selbst überhaupt das Thema zu bearbeiten. Und unsere Idee ist, in mehrere Sitzungen mit unseren Volontären in ein Gefängnis zu gehen und so jeweils einen halben Tag mit denen zusammen zu sein und diese Filme langsam, peu à peu, mit denen zusammen zu gucken und dazwischen immer wieder Übungen zu machen. Also wir helfen denen, die Inhalte, diese professionell extrem gut aufbereitete Inhalte zu gucken, gleichzeitig immer wieder Körperarbeit machen, weil nur zu gucken ist, wenn je mehr man über Trauma versteht, desto mehr versteht man, dass man immer wieder seine Körper in Bewegung halten muss, während sein Hirn Sachen verarbeitet. Gerade das klassische ADHS-Thema, Kinder, die ADHS haben, müssen immer wieder aufstehen und springen in der Klasse und dann können sie gut Sachen aufnehmen. Davon gibt es viele Leute auch im Gefängnis, aber das tut uns allen gut, uns zwischendurch einfach zu bewegen. Das heißt, wir helfen die Gefangenen, Filme zu gucken und sich zwischendurch zu bewegen in passender Art zu den Filmen. Und wir geben denen ihre Arbeitsbücher und führen das ein und dann lassen wir sie erstmal eine Woche alleine oder zwei und dann treffen wir uns wieder und gucken noch einen Film zusammen und geben denen wieder Übungen und geben denen wieder ihre Bücher. Und so begleiten wir sie, soweit wir nur können. Wir sind auch selber eine ziemlich internationale Gruppe. Ergänzen wir auch in Sprache, damit die nicht-deutsche Gefangene auch mitfolgen können, wenn ihr Deutsch nicht so gut ist, inhaltlich das, was sie hören, auch vermittelt zu bekommen und sind quasi begleitend zu dieser Inhalte, zu dieser Experteninhalte da. Wir sind selber, ich bin zufälligerweise selber Therapeut gewesen, aber wir sind nicht im therapeutischen Sinne da, sondern wir sind in einer aufklärenden Funktion als Psychoedukation auf eine Art und Weise da. Aber die Idee ist, zwei Sachen zu machen. Erstmals ist es wichtig, dass wir in Gruppen arbeiten. In deutschen Gefängnissen wissen wir, dass wir maximal eine Gruppe von 15 Leuten, wenn wir Glück haben, jemals zusammenkriegen werden, weil das Gefängnissystem es einfach nicht vorsieht, dass Menschen in Gruppen zusammenkommen. Aber die Gemeinschaft ist das, was heilt im Endeffekt. Zusammen mit anderen, in Verbindung mit anderen Menschen sein ist wichtig. Das hast du in dem Film Step in the Side of the Circle gesehen, dass die Insassen selber sagen, am Anfang standen wir im großen Kreis, alle weit auseinander. Und so wie wir unsere Trauma zugegeben haben und Schritte nach vorne genommen haben, hat es uns näher aneinander gebracht. Diese Erkenntnis, ob ich Deutscher bin, nicht Deutscher bin, ob ich straight bin oder schwul bin, ob ich schwarz bin oder weiß bin, ob ich, egal aus welchem Hintergrund ich komme, irgendwas verbindet uns und das ist unsere Menschlichkeit, ist Teil der Arbeit, die notwendig ist. Das heißt, das ist nichts, was man allein in seiner Zelle macht oder allein mit einem Therapeut macht, sondern in Gemeinschaft. Die sitzen dann zusammen in einer Gruppe, wir hoffen, von einer Gruppe von 15 hinzubekommen, freiwilligen Menschen, die begleitet von uns diese Inhalte erarbeiten und dann ihre Bücher für sich bekommen, wo sie selber arbeiten können und Fähigkeiten lernen, sich selber zu regulieren. Und das würden wir gern im Durchlauf machen, bis die Filme zu Ende sind. Punkt. Und dann sieht man ganz schnell, wenn man das auch mit dem Gefängnismitarbeiter kann, so wie wir in Colorado gesehen haben, auf einmal, wie viele Gelegenheiten sich ergeben im Alltag, aus dem einen getriggerten Zustand anders zu handeln, weil man versteht, es ist jetzt soweit. Jetzt habe ich die Wahl, entweder tue ich das, was ich brauche, um mein Hirn wieder, mein denkenden, konstruktiven, problemlösenden, empathischen Hirn wieder eine Chance zu geben, wieder anzugehen, oder ich werde was Dummes tun. Und dann auf einmal hast du die Situation, wie wir in Colorado hatten, dass sogar die Gefängnismitarbeiter einfach mal anders in der Situation umgehen können. Und das System von alleine anfängt sich zu verwandeln, weil auf einmal es wichtig wird, es ist nicht nur so ein Detail, dass man Räume hat, wo es nicht stark nach Putzmittel riecht und wo es was Weiches anzufassen gibt, weil das einfach auf einmal eine Deeskalationsmaßnahme darstellt. Und das System verschiebt sich durch diese Erkenntnis.
Absolut, ja, denke ich auch. Also das wird unglaublich unterschätzt, auch was für einen Unterschied es machen würde, wenn nicht alles nur so grau und Stahl und so weiter wäre, sondern wenn es einfach auch optisch, wenn die Sinneseindrücke einfach andere wären, ja. Aber wird vieles einfach funktional, preisgünstig sozusagen gestaltet und ist ja auch nicht, wie du es ja auch ansprichst, im Sinne der, sagen wir mal, Ruhe und Ordnung in der Anstalt. Man provoziert ja so auch viele Konflikte und Probleme. Unabhängig jetzt davon, dass es natürlich in einem menschlichen Sinne geboten ist, die dort Inhaftierten auch in ihrem Trauma möglichst möglichst zu befreien, wenn es geht, oder jedenfalls teilweise. Und natürlich auch im Sinn der Aufgabe, die ja eigentlich das Strafvollzug sich auf die Fahnen geschrieben hat, nämlich Resozialisierung, und dass die Menschen eben auf einen anderen, auf einen besseren Weg kommen. Und da ist sowas ja auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt bei ganz vielen, ja.
Aber wie du selber weißt, fehlen die Mittel, Bildung, alles dazu, das tatsächlich umzusetzen. Und da bin ich immer wieder der Hoffnung, dass irgendwann der Strafvollzug ein Gefängnis als Staat, als Pilot für uns in Zukunft, andere uns einfach den Mut haben würden, uns als unterstützender Beitrag dazu zuzulassen. Ich habe vollstes Verständnis, dass es einfach nicht genug Mittel gibt, Personal gibt, um diese Resozialisierungsarbeit in der Form, wie sie eigentlich rechtlich wie moralisch verpflichtet sind, umzusetzen. Aber umso wichtiger, dass es Mut braucht, damit die Leute, die kommen mit solchen Sachen, wie wir jetzt kommen, einfach sagen, okay, wir brauchen Hilfe. Also das, was wir tun für die Resozialisierung, ist absolut nicht ausreichend. Und deswegen nehmen wir Hilfe, wo wir Hilfe nehmen können. Dafür braucht es aber eine Bevölkerung, die bereit ist, auch zu verzeihen, wenn irgendwas schiefläuft. Weil wir müssten an einen Punkt kommen, wo es klar ist, dass es keine absolute hundertprozentige Sicherheit gibt, dass nichts schiefläuft. Und da bin ich als Bürger hier genauso aufgerufen, zu verstehen, dass diese Schlamasse, in dem wir sind, die wir Gefängnisse nennen, die muss verändert werden, weil wir sind nur sicherer, wenn wir es verändern. Deine mehrere Bücher und deine Arbeit basiert darauf. Diese Realisation, dass irgendwas sich verändern muss, es wird sich aber nichts verändern, wenn wir nicht zum Mut zu einem Versuch starten. Und CPPs Arbeit ist nur eine von so viele Angebote, was das angeht, die einfach notwendig sind. Es wird Mut brauchen, wird einfach viel Mut brauchen in viele Hinsichten in unserer Gesellschaft, mal was auszubringen. Und wir müssen einfach mutiger werden. Als Gesellschaft, nicht nur als Politiker, nicht nur als Gefängnisleiter.
Das ist ja sicher jetzt auch nicht mit unmäßigen Kosten verbunden, euer Angebot. Beziehungsweise, wenn man dann schaut, was es bewirken kann, wären es ja sehr äußerst sinnvoll investierte Ressourcen auch. Aber was sind so die offiziellen Begründungen, die ihr so erhaltet, warum es bisher euch noch nicht ermöglicht worden ist, jetzt in Deutschland das umzusetzen?
Ja, offiziell. Offiziell ist, wir haben eine psychotherapeutische Begleitung. Wie du weißt, das hat fast jedem Gefängnis irgendwelche Psychiater eingestellt, die in der Realität dafür da sind, zuzusehen, dass Menschen sich nicht umbringen und nicht um therapeutische Arbeit, weil die einfach nicht genug sind, auch wenn sie es wirklich wollen. Auch bei den guten Gefängnissen, sage ich mal. Und dass das Zusammenkommen von Gruppe von Menschen in irgendeinem therapeutisch nahen Umsetting nicht vorgesehen ist. Also was ich daraus lese, ist, unsere Therapeuten vor Ort, die unterbesetzt sind, die zu wenig Zeit haben, um das zu bewältigen, was wir ohnehin zu tun haben, haben Angst davor, dass ihr irgendwas aufwühlt. Und auch wenn ihr 80% der Leute, die in den Kursen sind, helfen, was ist mit den 20%, die aufgewühlt sind, und wie sollen wir das bitte schön auffangen? Es braucht Mut. Und in diesem Sinne würde ich super gern noch eine Sache ansprechen. Du weißt schon, dass wir unser Fachkräftemangel, den wir in Deutschland haben, in den Gefängnissen, sind wir kurz davor, eine absolute Explosion zu erleben an mangelnder Mitarbeit. Viele gehen jetzt in Rente und ich sehe eine Initiative nach dem anderen vom Staat, irgendwelche nette Marketingmaßnahmen über Instagram zu versuchen, irgendwelche Leute in den Gefängnissen als Mitarbeiter zu holen. In Norwegen, wo wir unser Positivbeispiel haben, was für geilen Gefängnisse es gibt auf der Welt, war ich auf Tour. Also das sind Gefängnisse, ne? Thomas, ich weiß nicht, ob du schon mal da warst, aber die Menschen werden begrüßt an der Tür, die als Gefangene ankommt, von lauter Menschen in Uniform am Anfang, mit Lächeln im Gesicht und ein Handschütteln, die fragen, wie lange bist du bei uns? Wie lange haben wir Zeit, um das wieder zurechtzurücken, was scheinbar nicht funktioniert hat in deiner Kindheit? Und dann sagen sie 4 Jahre und sagen, oh, das wird hart, das wird knapp, aber versuchen wir mal. Und wenn nicht, kommst du nochmal. Ne? So, in diesem Sinne haben sie ein völlig traumaaufgeklärtes System aufgebaut. Weißt du, was passiert? Wir sind in Norwegen, in Oslo, in einer Kneipe gewesen, eine Gruppe von Menschen, die so ähnlich arbeiten wie wir. Also es war nicht alles CPP, sondern eine internationale Delegation, die sich über unterschiedliche Gefängnisse sich informiert hat. Wir waren, da waren lauter so hübsche, junge, natürlich blonde, weil Oslo, Frauen neben uns an der Bar nachts, und die haben überhört, dass wir über Gefängnisse gesprochen haben, und die wollten wissen, worum es ging, unsere Arbeit. Und da haben wir gesagt, nee, bevor wir unsere Frage beantworten, wollen wir von euch hören, eine einfache Stichprobe. Wir sitzen in einer Bar in einem tollen Ort in Oslo. Was hält ihr von ein Job, junge Frauen, ein Job im Gefängnis? Also wie stehst du zu der Idee, Gefängniswärterin zu werden? Und die haben allerlei das Gleiche gesagt. Boah, wie cool, das ist echt ein geiler Job. Also Weiterbildung ist fantastisch, Wirkung, so richtig Purpose, klar. Es ist schwierig, da reinzukommen, aber da würde ich sofort einen Job im Gefängnis nehmen. Also.
Völlig anders als in Deutschland.
Also völlig anders als in Deutschland. Ja. Also wir haben einfach, mittelfristig brauchen wir ein komplettes Umdenken.
Genau.
Wir brauchen traumaaufgeklärten Gefängnisse mit traumaaufgeklärten Mitarbeitern, weil dann haben wir auch geilen Mitarbeiter. Dann brauchen wir die Traumaaufklärung auch in den Kindergärten, in den Schulen, dass das auch Kuscheldecken und Kopfhörer und Duftstäbchen in jeder Klassenraum gibt, damit Kleinkinder, wenn sie zuschlagen wollen, auch die Möglichkeit haben, geh in der Ecke und deskaliere. Du weißt schon Bescheid. Du kommst wieder zu mir, wenn du wieder online bist. Soll eine Lehrerin als Standardantwort haben. Dann haben wir keine leeren Gefängnisse. Und die Gefängnisse, die wir haben, haben wir voll mit geilen Mitarbeitern. So stelle ich mir die Welt vor, Thomas.
Ich denke auch, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Ich nehme das auch so wahr, wie du sagst, das hat man vor ein paar Jahren noch nicht so gekannt, dass über die sozialen Netzwerke und im Internet und so weiter händeringend gesucht wird nach Gefängnispersonal, und dann kommen immer die offiziellen Begründungen, Fachkräftemangel und was weiß ich, die Wirtschaft draußen zahlt so gut und so weiter. Aber ich glaube auch, im Kern hängt es mit dem System selber zusammen, mit dem Geist, der dort gelebt wird, der vertreten wird und der natürlich auch spürbar wird für jeden, der sich da näher mit dem System befasst. Und wenn man das schafft, dem Ganzen einen positiven Ausrichtung zu geben, eine positive Grundphilosophie, dass die Menschen merken, dort kann positiv was geschaffen werden, da können Menschen geheilt werden, die können wirklich auf einen besseren Weg gebracht werden. Und es geht eben nicht nur darum, symbolisch zu sagen, wir, die werden weggesperrt und die, wir sorgen für Sicherheit und so weiter. Das ist was, glaube ich, das niemanden wirklich mitnehmen kann und wo jemand dann Feuer fängt und sagt, da will ich mich einbringen. Und das ist das ganz große Grundproblem. Und wenn das System da nicht anfängt, sich zu bewegen, dann müssen Sie auch nicht wundern, dass Sie Schwierigkeiten haben, gute Leute zu kriegen. Da hängt das eine mit dem anderen zusammen, ja.
Und ja, das kommt alles aus dem gleichen Traumatopf. Und das, weißt du, was richtig spannend ist, in den USA haben wir festgestellt, der Durchschnitts-ACE-Score von einem Gefangenen ist 7. Der Durchschnitts-ACE-Score von einem Gefängniswärter ist ebenso 7. Was ist das für ein Mensch, der einen Job sucht, der für Peinigung und Bestrafung steht? In USA. Und in Deutschland sind wir besser, auf jeden Fall, als in USA. Und das ist einer der Probleme hier. Wir sind so viel besser als im Durchschnitt, als der Rest der Welt, dass das deutsche Gefängnissystem sich gut darunter verstecken kann. Ja. Da kommen Leute nach Deutschland, um so tollen Gefängnisse anzuschauen. Deswegen müssen wir nichts ändern. Sie wissen selber, jeder, der im System gearbeitet hat, weiß, dass es absolut überholungsbedürftig ist und dass die Resozialisierung auf Papier steht und in der Realität nicht umsetzbar ist. Aber im Weltvergleich sieht das gut aus. Und deswegen können alle sagen, Hauptsache keiner guckt hin. Hauptsache keiner guckt unter der obersten Schicht, die noch ein bisschen glänzt. Und aber jeder, der im Gefängnis arbeitet, weiß, dass wir ein Problem haben, dass wir keine Fachkräfte haben, dass wir nicht gute Leute einstellen können. Und es wird irgendwann Peng machen. Und zwar richtig.
Ja.
Es fängt damit an, traumaaufgeklärten Gefängnisse aufzubauen, wo wir Menschen tatsächlich mit einem sinnhaften, nicht Menschen, die andere Menschen peinigen, bestrafen wollen, hinkommen, aber Menschen, die wirklich was verändern und verbessern wollen, hinkommen.
Mhm. Absolut, absolut. Kann man wirklich nur hundertprozentig unterstreichen. Und ich würde mir sehr, sehr wünschen und will es auch im Rahmen meiner Möglichkeiten weiter unterstützen, soweit es eben geht, dass dein Ansatz, eure Ansatz, eure Ideen, eure Arbeit, dass das auch in Deutschland einfach Raum greift. Und was man eben, du hast es vorhin gesagt, was man sich jetzt zunächst wünscht, ist eine mutige Gefängnisleiterin oder einen mutigen Gefängnisleiter, der jetzt sagt, wir probieren das mal aus.
Aber wir müssen als Gesellschaft, genau, als Bürger auch da locker lassen,
mhm,
und akzeptieren, dass es nicht perfekt sein kann. Aber 80% ist schon sehr geil. Das ist Parity Principle, ne? Mhm. 80% jeder Aufgabe braucht genauso viel Arbeit wie die letzten 20%.
Mhm.
Und deswegen müssen wir uns einfach mit 80% auch zufrieden sein können. Und das, also ich meine jetzt als Bürger.
Mhm.
Also wir müssen akzeptieren, dass es nicht perfekt sein kann, aber wir müssen das tun, was nur möglich ist, um besser zu machen.
Mhm.
Wir können nicht in Stockstarre einfach nichts tun. Und der jetzigen Stand erhalten des alten Systems, während wir zugucken, wie er gerade gegen eine Wand fährt, das muss aufhören.
Nina, ich danke dir ganz herzlich.
Danke dir, Thomas.
Das war Schuld, Strafe, Recht, ein Podcast des Fritz Bauer Forums. Wir danken Ihnen fürs Zuhören.